Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Eva Kuhnert. Sie ist am 30. März 1982 in Köln zur Welt gekommen und war als Jugendliche in verschiedenen Sportdisziplinen aktiv. Zunächst im Tennis und in der Leichtathletik, mit 17 dann auch im Fußball. Unser Gast spielte ab 1999 als Verteidigerin beim FCR Duisburg und holte gleich in der ersten Saison die deutsche Meisterschaft. In den beiden Folgejahren wurden die Duisburgerinnen jeweils Dritte. Dann, im Alter von 22 Jahren, musste Eva Kuhnert ihre sportliche Karriere wegen einer Verletzung beenden. Sie machte eine kaufmännische Ausbildung, arbeitete in der freien Wirtschaft und ist jetzt seit dem 1. Oktober 2019 Leiterin des Düsseldorfer Sportamts. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Lieber Wolfgang, ich muss zugeben, dass ich die Verteilung der Aufgaben im Düsseldorfer Sport etwas unübersichtlich finde. Es gibt das Sportamt, den Stadtsportbund, die Sportstadt, die zur städtischen Veranstaltungstochter D-Live gehört. Willst du vielleicht etwas Klarheit in diese Gesamtkonstruktion mit unserem Gast bringen?
Ja, sehr gerne, lieber Christian. Zunächst auch einmal von mir ein herzliches Willkommen, liebe Frau Kuhnert. Wer kümmert sich um Düsseldorfer Sport und welche Themen? Was macht Ihr Sportamt?
Ich nenne uns immer Schnittstelle. Wir sind natürlich die direkte Anbindung in der Verwaltung und auch zur Politik. Das heißt, bei uns läuft alles eigentlich, was rund um den Sport geht, läuft da zusammen. Für uns ist natürlich wichtig, für die Bürgerinnen und Bürger hier in Düsseldorf eine umfangreiche Sportinfrastruktur zu bieten, Sportangebote zu bieten für die Düsseldorfer Sportvereine, aber natürlich auch gute Bedingungen zu schaffen. Und was letztendlich nicht fehlen darf, natürlich auch die großartigen Sportevents, die es hier in Düsseldorf gibt. Aber ich kann gerne auch sonst noch mal zu dieser Systematik, wie wir hier im Sport aufgestellt sind, noch ein paar mehr Worte fallen lassen. Also
wir fragen noch jede Menge.
Das glaube ich. Also wir haben sozusagen hier die drei Säulen im Sport. Das ist einmal der Dachverband der Sportvereine, der Stadtsportbund, der da ganz wesentlich zu nennen ist. Dann haben wir uns als Verwaltung das Sportamt und da würde ich aber im gleichen Schritt auch die Bädergesellschaft nennen wollen. Und dann haben wir natürlich noch als letzten Part die Live für das Thema Sport, Großveranstaltungen und natürlich auch Spitzensportförderung.
Um was kümmert sich der Stadtsportbund?
Die sind als Dachverband der Düsseldorfer Vereine natürlich als erstes Interessensvertreter der Vereine.
Der Schwabe, glaube ich.
Der Schwabe ist der Präsident des Stadtsportbundes, das ist richtig. Und der Stadtsportbund hat aber auch verschiedene Aufgabenbereiche für die Landeshauptstadt Düsseldorf übernommen. Zum Beispiel die Sporthallenvergabe führt der Stadtsportbund durch und auch die Zuschussvergabe.
Aber das ist dann so die Säule Vereine tatsächlich, ne? Also organisierter,
genau.
Sport.
Okay. Absolut.
Und wofür sind Sportstadt bzw. DD-Live zuständig?
Also das sind wirklich die Sportgroßveranstaltungen, das Sponsoring, ganz wichtiges Thema. Unser Sponsoring kriegen sie die meisten Dinge nicht umgesetzt und wie ich eben schon sagte, natürlich auch Sportlerinnen und Sportler in Düsseldorf, die besonders im Spitzensportbereich unterwegs sind, dass sie nochmal eine Einzelförderung bekommen, um erfolgreich zu sein.
Okay. In welchem Verhältnis steht die Bädergesellschaft zu den genannten Akteuren?
Also die Bädergesellschaft ist ja eine 100-prozentige Tochter der Stadt Düsseldorf und in dieser Rolle ist natürlich vor allen Dingen die Umsetzung auch des Bäderkonzeptes ein wesentlicher Punkt. Da können wir hier in Düsseldorf auch absolut stolz drauf sein, denn im Gegensatz zu anderen Städten schließen wir keine Bäder, sondern bauen die neu. Und ich glaube, das ist etwas ganz Prägnantes und Großartiges, was wir hier in Düsseldorf haben. Das heißt, wir erweitern hier oder erneuern auch die Infrastruktur. Das kommt natürlich allen Menschen hier zugute, auch nicht nur in Düsseldorf, sondern auch im Umland. Und wir sanieren aber auch die vorhandenen Bäderstrukturen und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Nicht nur Bäder, wir haben natürlich auch das Thema Eissporthallen, die wir auch jetzt zuletzt ja an der Kappeler Straße eröffnet haben und das Eisstadion an der Bremstraße, ganz wichtig zu nennen für alle, die der DEG treu verbunden sind.
Ja, genau.
Ja, ich würde gerne auf diese Infrastruktur ein bisschen näher eingehen. Wo stehen wir bei den Bädern? Also Sie haben im Linksrheinischen neues Bad eröffnet. Unterrad ist noch geschlossen und wird neu gebaut. Ist das richtig? Wo ist man da ungefähr?
Tatsächlich ist es so, dass wir im März 2020 ja das Alvetta-Bad in Flingern eröffnet haben. Jetzt im zweiten Step war es dann jetzt das Rheinblick 741, wie es sich nennt. Da war das ja mit der Namensgebung etwas umfangreich, auch in der Beteiligung. Das haben wir in Oberkassel-Herth. Und jetzt letztendlich, was jetzt gerade im Bau ist, ist das Gesundheitsbad in Benrath. Da werden wir wahrscheinlich die Eröffnung Ende 2022 haben. Und das eben angesprochene Hallenbad in Unterrad ist sozusagen gerade in Planung. Da gab es ja bezüglich des Standortes einige Diskussionen und da sind wir aber jetzt, wie es sich nennt, im Bebauungsplanverfahren. Und ich denke, dass wir da frühestens 2025 mit einer Eröffnung rechnen.
Gibt es den Standort inzwischen?
Ja, der Standort ist südlich an der PIWIP. Das ist Ulmstraße, Ecke Piwip in, ja, eigentlich darf man sich sagen, Derendorf.
Okay. Aber ganz nah an Unterrad dran.
Ja, aber man muss ganz klar sagen.
Aber das ist doch die Grenze, ne?
Das ist die Grenze.
Piwip ist dann Unterrad.
Genau, es ist praktisch die Grenze, aber das ist natürlich, ich glaube, für die, die da vor Ort sind, ganz wichtig, wo das verortet ist. Was den Standort ausmacht, ist natürlich der Faktor, dass es von der Infrastruktur unglaublich gut erreichbar ist. Und das ist ja auch das Wichtige. Ne? Wir wollen auch Bäder bauen an der Stelle, wo das gut erreichbar ist und wo vor allen Dingen die Menschen kurze Wege haben. Und letztendlich wäre da dann auch geplant, dass wir, wenn wir das dann umsetzen in 2025, dass es da auch ein 25-Meter-Becken gibt, eine Sprunganlage, ein Lehrschwimmbecken, Kursbecken und natürlich auch ein kleines Kinderbecken.
Das ist aber dann ähnlich wie im Linksrheinischen, Sie müssen diplomatisch ein bisschen aufpassen. Das war das, ne? Da ist es ja auch das ehemalige Oberkasselerbad, das jetzt auf Herter Grund steht.
Deswegen immer Oberkassel-Herd in der Kombination, das hört sich ganz gut
an. Aber für die Düsseldorfer weiß alles, was hinter der Johannstraße ist, Unterrad.
Ja. Wie ist es mit den Bezirkssportanlagen? Wie ist da so der Zustand? Was steht da an großen Sanierungsprojekten an?
Also Bezirkssportanlagen, da sage ich vielleicht nur mal, damit man es besser verorten kann. Also wir haben 16 Bezirkssportanlagen hier in Düsseldorf, wovon die meisten aber per Miet- und Pachtvertrag an die Vereine übergeben wurden. Wir haben noch verschiedene Anlagen, wo wir eigenes Personal auch vor Ort haben und uns da natürlich auch um die Platzpflege und so weiter kümmern. Wir haben zusätzlich zu den 16 Zirksportanlagen haben wir noch den Arena-Sportpark, der direkt angrenzend ist an die Arena, auch über uns vermietet wird entsprechend. Dort befindet sich auch die Leichtathletikhalle, die auch sehr gut frequentiert ist, gerade im Bereich Leichtathletik, ist ja auch ein Leistungsstützpunkt unter anderem. Und dann haben wir natürlich noch das Eisstadion, wo wir auch eigenes Personal vom Sportamt haben.
Was sind so die großen Projekte, die als nächstes anstehen? Also wo müssen Sie sanieren, Teile vielleicht auch neu bauen?
Also wir haben teilweise auf den Anlagen, gerade was die Sporthallen angeht, mit Dachsanierungen zu tun, die wir jetzt unbedingt umsetzen müssen und das auch angehen entsprechend. Und zum anderen haben wir sowas wie Umkleidesanierung, Tribünensanierung. Wir sind aber auch gerade ganz stark dabei bei dem Thema Umrüstung auf LED. Das hat ja alles mit dem Thema Klima zu tun und auch dem Vorhaben der Stadt Düsseldorf bis 2035 klimaneutral zu sein. Und ich glaube, da können wir auch im Sport einen großen Beitrag leisten. Wir werden aber nicht nur auf den Bezirkssportanlagen die LED-Anlagen umrüsten, sondern auch bis 2025 auf 22 Vereinssportanlagen. Das ist uns auch ganz wichtig, denn es bringt nichts, wenn ich hervorragende Bezirkssportanlagen habe und die Vereine selbst nicht davon profitieren. Deswegen ist das ein wichtiger Schritt und wo wir beim Thema Klimaneutralität schon sind. Wir werden jetzt auf dem Dach des Eisstadions an der Bremstraße auch eine Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen und erstmal natürlich auch den Strom für über 200 Haushalte dann auch da bereitstellen können, sodass auch die Menschen im Umfeld daran profitieren. Und ich finde, dass man kann so mit so einfachen Mitteln eigentlich relativ leicht einen Beitrag beisteuern. Was wir gerade noch verwaltungsseitig machen, ist, wir überprüfen auch die anderen Dächer, die es hier so in der im Stadtgebiet noch gibt. Da hat das aber mit dem Thema Statik zu tun. Also wie kann ich dann tatsächlich da Photovoltaik draufpacken? Wie ist das mit der Sonneneinstrahlung? Da wird auf jeden Fall gerade alles überprüft. Und ich hoffe, da kommen noch mehr Gebäude dazu.
Können Sie das mit dem Flutlicht nochmal erklären? Das heißt also, an jedem Mast, so wie ich den an normalen Sportplätzen kenne, gibt es dann LED statt der, was auch immer da bis heute drin ist.
Genau, dadurch haben sie einfach eine unglaubliche Energieeinsparung und das wirkt sich natürlich auf die Nebenkosten aus und das ist im Endeffekt eine Effizienz. Auch natürlich die Leuchtkraft ist eine ganz andere bei LED. Wir haben das aber nicht nur bei den Flutlichtmasten gemacht, sondern auch in Sporthallen selbst. Auch im Eisstadion haben wir schon auf LED umgerüstet und dadurch können wir halt dauerhaft auch die Nebenkosten senken.
Die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer erleben ja in den nächsten Jahren einige große Ereignisse. Das erste sind die Invictus Games im September 23. Was erwartet uns da?
Also das ist, glaube ich, eine ganz großartige Veranstaltung, weil es da ja um kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten gehen, die, wie wir wissen, von Prinz Harry alles ins Leben gerufen wurde, weil er auch gesagt hat, er möchte diesen Menschen auch eine Möglichkeit geben, bei so einem großartigen Sportevent auch Sichtbarkeit zu bekommen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind da ja zusammen mit dem Bund und auch mit der Bundeswehr, dass das alles organisiert wird. Und ich glaube, das ist ganz fantastisch, gerade weil es in Düsseldorf stattfindet, weil wir da auch mit dazu beitragen können, dass auch Menschen mit Handicap durchaus sportliche Höchstleistungen bringen können Und was gibt es Besseres, als das 2023 hier in Düsseldorf durchführen zu können?
Welche Dimension hat das? Also wie groß muss man sich das vorstellen? Wie viele Athletinnen und Athleten kommen da?
Also da lassen Sie mich nicht lügen, aber 700 bis 900 Athletinnen und Athleten werden es wahrscheinlich sein. Es ist natürlich ein Riesenevent, muss man sagen, weil wie gesagt, es hat auch so ein bisschen ja politische Ausmaße, muss man auch wirklich sagen. Aber ich finde es einfach faszinierend, wenn man sich auch solche Menschen, die mit Handicap Sport treiben, dass man die sich auch als Vorbild nimmt und nicht denkt, nur weil ich ein Handicap habe, kann ich nicht sportlich aktiv sein.
Wie wird Düsseldorf bei der Fußball-Europameisterschaft beteiligt sein?
Bei der Europameisterschaft, also da freue ich mich natürlich, dass ich selbst da auch involviert bin, gar keine Frage. Das ist natürlich ein fantastisches Ereignis. Und mit meiner Fußballvergangenheit legt das Herz da natürlich auch direkt schneller. Wir sind in der Stadt Düsseldorf einer der 10 Host Cities, die an dieser Europameisterschaft teilnehmen dürfen. In Düsseldorf werden ja mindestens 3 Spiele auch ausgetragen werden. Da werden wir noch erfahren, welche Begegnungen das genau sein werden. Wir sind jetzt gerade in den Vorbereitungen. Es gibt aber auch schon eine Lenkungsgruppe, ein Projektbüro, das das alles steuert. Und ich selbst darf da beim Teilprojekt Volunteers mitwirken, was ich natürlich sehr spannend und toll finde.
Was hat das für eine Auswirkung auf Düsseldorf, dieses große Ereignis?
Also grundsätzlich ist das Schöne am Fußball ja, dass er alle möglichen Menschen begeistert. Das ist das Schöne. Jetzt haben wir natürlich das Thema Europameisterschaft. Es werden viele Menschen auch aus dem Ausland hier nach Düsseldorf kommen. Da sind wir wieder bei dem Thema, was hat es für einen Mehrwert für eine Stadt, so ein Großevent auch durchzuführen. Wenn die ganzen Menschen hier hinkommen, dann ist es natürlich nicht nur, dass man hier einen tollen Sport sehen kann oder eine Begeisterung auch miterleben kann, sondern hier werden Hotels gebucht, hier werden die Geschäfte genutzt. Also es kurbelt auch den Wirtschaftsfaktor oder den wirtschaftlichen Standort hier an. Wir in Düsseldorf haben hier den riesen Vorteil natürlich mit dem Flughafen, der Messe, der Arena, alles nah beieinander. Und somit, denke ich, können wir da ein großartiges Event durchführen.
Dann sollte man uns Belgien und Holland zulosen.
Das wäre nicht schlecht.
Und die eben noch in die Weihnachtszeit verlegen kann.
Ja, einen großen Grenzverkehr.
Ja. Prima. Ich würde gerne ein bisschen über Sport außerhalb von Vereinen sprechen. Wie ist das Verhältnis im Moment von Menschen, die im Verein organisiert Sport treiben und Menschen, die das ohne Verein tun in Düsseldorf?
Ganz spannend in Düsseldorf. Also man muss grundsätzlich sagen, die Menschen, die hier leben, sind sehr sportaffin in Düsseldorf. Das ist eigentlich schon immer so gewesen, was auch sehr toll ist. Wir haben aber schon seit längerer Zeit die Situation, dass viele Menschen wahrscheinlich auch durch die veränderten Lebensumstände sich gerne im informellen Sport bewegen, das heißt außerhalb von Vereinsstrukturen. Da haben wir schon so 65% der Menschen, das war jetzt eine Befragung zuletzt von 2012, liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück, aber es war die letzte, die sich halt außerhalb dieser Vereinsstrukturen gerne irgendwie sportlich aktiv zeigen möchten. 10% wären es letztendlich, die sich dann innerhalb von Sportvereinen bewegen. Für uns ist es als Sportamt auch immer wichtig, natürlich zu gucken, was sind die Bedarfe der Menschen vor Ort.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, genau, was brauchen die Menschen?
Richtig, und deswegen also grundsätzlich sowieso Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in einer wachsenden Stadt wie Düsseldorf, das kennen wir alle, es werden neue Wohnungen gebaut, es kommen immer mehr Menschen hier nach Düsseldorf, die wollen aber auch neben der Tatsache, dass sie hier arbeiten und leben wollen, auch Sport treiben. Gerade vor diesem Hintergrund, dass wir diese 65% der Menschen haben, die das gerne unkompliziert haben wollen, ohne Vereinsstrukturen, haben wir solche Angebote wie zum Beispiel Sport im Park.
Können Sie das kurz erklären? Also was macht man da für alle, die noch nicht da waren?
Ja, also wir hatten jetzt zuletzt in der jetzt gerade vergangenen Saison hatten wir über 20.000 Teilnehmende in 27 Parkanlagen hier in Düsseldorf. Das heißt, wir haben Trainerinnen und Trainer oder Übungsleitende, die dann diese Kurse durchführen. Das findet dann in den öffentlichen Parks und Grünanlagen hier in Düsseldorf statt und da kann kommen, wer möchte. Also das ist offen, das Angebot. Und wie gesagt, dadurch, dass durch die Parkanlagen und Wiesenflächen genügend Platz ist, auch in der Corona-Zeit war oder ist, haben wir da einen unglaublichen Zuspruch. Da muss man dazu sagen, es wird vor allen Dingen sehr von den Frauen genutzt. Das ist aber, ich glaube, wenn man das zurückführt, irgendwie auch auf die Kursangebote vielleicht auch zurückzuführen. Wir hatten jetzt zuletzt noch einen Abschluss von unserem bisherigen Angebot und da war vor allen Dingen montags die Angebote mit Yoga und Fitnesskursen waren unglaublich gefragt. Und jetzt speziell in der Corona-Zeit mussten wir uns da auch ein bisschen was einfallen lassen, weil da war ja nichts damit, dass man sich in Parks treffen konnte. Und da hatten wir ein digitales Format dann auch kreiert, das auch sehr gut angenommen wurde und dann haben wir von Mutter-Kind-Tanz bis Zumba-Kursen, alles Mögliche angeboten, sodass die Leute sich von zu Hause aus bewegen konnten.
Was gibt's jetzt im Winter? Also das kann ich mir, vielleicht mangelt es mir an Fantasie, aber im Winter nicht ganz so gut vorstellen. Was bieten Sie da an oder was kann man da Menschen?
Laufen unter Flutlicht.
Laufen unter Flutlicht ist natürlich auch nochmal ein Angebot. Das hat aber auch mit der Urcharta zur Gleichstellung zu tun. Das haben wir gemacht, um Menschen eine Möglichkeit zu bieten, mit einem sicheren Gefühl laufen zu gehen. Das heißt, wir haben verschiedene Anlagen hier in Düsseldorf, wo das Flutlicht dann eingeschaltet wird und man einfach ein sicheres Gefühl hat beim Laufen. Und das andere ist bei Sport im Park natürlich mit einer Winter Edition, die wir auch schon gemacht haben. Also da gibt es die diversesten Möglichkeiten, aber wir wollen auch gerne das digitale Format gerne fortführen, weil es so gut angenommen wurde.
Gibt es vergleichbare Sachen noch, die Sie vielleicht aus anderen Städten kennen, die man in Zukunft hier noch machen kann?
Also ich muss, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen vermessen anhört, sagen, auch gerade das Thema Sport im Park, das ist ja etwas, was auch hier entstanden und groß geworden ist und das ist etwas, was andere Städte von uns adaptieren tatsächlich. Und ich glaube auch einfach, weil es so unglaublich gut ankommt, es ist von der Organisation her relativ leicht zu handeln. Natürlich brauchen wir auch bei dem Thema Sponsoren, ohne die geht es auch da nicht, denn es muss ja auch finanzierbar sein. Aber natürlich schaut man auch immer rüber zu den anderen Kommunen, was sie so haben. Aber ganz ehrlich, es gibt den schönen Ausspruch der Düsseldorfer Standard und der gilt vor allen Dingen auch im Sport. Wir brauchen uns hier überhaupt nicht verstecken und haben hier tolle Angebote, sodass wir uns nicht beklagen müssen.
Wo kann man unter Flutlicht laufen? Also ich kenne die DSD-Anlage,
genau,
weil ich da selbst gelaufen bin im Winter.
Rathauer-Waldstadion unter anderem. Genau. So, jetzt nageln Sie mich nicht fest. Die anderen kann ich Ihnen so aus dem Stegreif nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall diverse Anlagen.
Also zum Laufen ist DSD gut und Rathauer Sportanlage ist auch gut. Die haben wir auch.
Aber ansonsten
habe ich jeden Tag, ne? Also das ist
genau jeden Tag zu verschiedenen Zeiten. Das ist aber auch alles online abrufbar auf der Homepage der Stadt.
Wir haben es am Anfang gehört. Sie haben um die Jahrtausendwende in der Frauenbundesliga gespielt. Wie war die Situation des Frauenfußballs damals und wie hat sie sich nach Ihrer Wahrnehmung seitdem entwickelt?
Tja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Vor allen Dingen, weil ich ja zum Fußball gekommen bin von jetzt auf gleich sozusagen. Also ich habe vorher nie irgendwo in einem Fußballverein gespielt, hatte aber immer die Verbindung zum Fußball. Und ja, für mich war es so, ich bin ja in Remscheid im Bergischen Land groß geworden. Für mich war dann Duisburg so der nächste Anknüpfungspunkt. Als ich damals gespielt habe, war mein Weg in die Mannschaft, sage ich jetzt mal, leichter, als sie es vielleicht heute wäre, ganz klar. Also ich habe ein Probetraining gemacht, habe da überzeugt und dann dürfte ich nach einiger Zeit dann auch fest mittrainieren und irgendwann durch überzeugte Leistung auch mitspielen. So, ich habe damals natürlich, also es hat gerade mal, das, was ich bekommen habe dafür, hat gerade mal für die Benzinkosten gereicht, wenn ich das mal so ganz, ganz erlaubt sagen kann. Heute ist es einfach anders. Also inzwischen ist es wesentlich professionalisierter von den Strukturen her. Es gibt Spielerinnen, die tatsächlich ja auch größtenteils davon leben können. Zu meiner Zeit war das so, obwohl wir Nationalspielerinnen hatten. Die hatten ihren Hauptjob und haben das mit dem Fußball nebenbei gemacht. Das heißt, richtig professionell, oder man macht ja immer gerne den Vergleich Fußball von Frauen, Fußball von Männern. Ich finde, das sollte man nicht machen. Denn wenn man die Entwicklung sieht, nehmen wir mal unsere Fortuna 1895, seitdem entwickelt sich dieser Bereich. Beim Fußball von Frauen ist es so, bis 1970 war der verboten. Das heißt, natürlich haben die Frauen, die von der Entwicklungszeit her, sind die da etwas hinten dran. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja sagen, das gehört ja mit zu den Bereichen, was auch unglaublich gehypt wird. Ich gucke aber jetzt nicht nach Deutschland, sondern ich gucke jetzt auch nach Großbritannien. Also da ist der Fußball von Frauen unglaublich beliebt, auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Oder natürlich die USA, gar keine Frage. Auch Brasilien, ne, die haben auch ihre Stars und die Beliebtheit da. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, aber wenn man das jetzt vergleicht von damals, wo ich noch aktiv war, bis heute, ist schon sehr viel passiert und es ist absolut bemerkenswert, wie da die Strukturen sind und die Erfolge sind. Aber ich glaube, das ist wie bei anderen Sportarten auch, ob ich jetzt den Handball nehme oder Basketball. Es gibt immer Sportarten, die sind bei den Zuschauern beliebter und oder weniger beliebt oder es entwickelt sich einfach eine gewisse Leidenschaft. Das werden viele auch verstehen können, die vielleicht sagen, sie sind fußballbegeistert oder die dann aber eher sagen, mit dem Fußball kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen, ich finde eine andere Sportart toll.
Sie kriegen heute mehr als ein Kaffeeservice.
Genau, das war ja sozusagen
das Prägnanteste, was ich je gehört habe.
Das war das Geschenk damals und ich meine, das sagt sehr viel aus.
Da wurden die Weltmeister oder Europameister.
Die sind Europameisterinnen damals geworden und bekamen Kaffeeservice. Ja. Und ich habe mir das letztens auch angeguckt, wie sich das so verändert hat mit dem, was dann an Zahlungen geflossen ist. Es ist inzwischen auch anders, aber damals, da kann man sich gar kein Bild von machen.
Aber wie ist die Lage in Düsseldorf eigentlich beim Frauenfußball?
Ja, also in Düsseldorf, das ist ja ganz spannend. Also ich meine, ich muss aus meiner persönlichen Sicht sagen, hätte es damals schon bei der Fortuna eine Frauenmannschaft gegeben, hätte ich mich definitiv für die entschieden. Dem war nicht so, aber gut, dann musste es halt Duisburg sein. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier in Düsseldorf das große Glück, dass wir sehr viele Vereine haben, die im Bereich Mädchen und auch Frauen den Fußball sehr engagiert betreiben. Das heißt, gerade die Nachwuchsarbeit ist wahnsinnig toll. Wir haben TUSA und CFR Links, die beide in der Niederrheinliga spielen. Ich habe eben noch geguckt, ich glaube, TUSA ist auf Platz 8 und CFR Links ist auf Platz 3 aktuell. Also ne, zwei Mannschaften in der Niederrheinliga, das ist schon mal ein guter Punkt. Das andere ist natürlich auch andere Vereine, die ich da nicht unerwähnt lassen möchte, die wie gesagt gute Arbeit leisten. Bei der Fortuna ist es ja so, dass es inzwischen ein bisschen Bewegung gibt. Das heißt, auch die Fortuna arbeitet sehr eng jetzt auch mit den Vereinen in Düsseldorf zusammen, die sich im Bereich Fußball von Mädchen und Frauen engagieren. Da gibt es auch regelmäßigen Austausch und auch Martina Voss-Tecklenburg ist da eine wesentliche Person, die da auch ihren Beitrag geleistet hat, dass man alle zusammenführt. Und wie ich es zuletzt vernommen habe, hat die Fortuna ja auch vor, in Zukunft dann irgendwann eine Frauenmannschaft zu stellen.
Ja, es wird auch Zeit langsam, meines Erachtens. Welches sind aus Ihrer Sicht die nächsten Entwicklungsschritte im Frauenfußball? Was soll noch kommen oder was muss noch kommen? In den DFB-Strukturen ist ja immer noch der Bereich Frauen etwas unterrepräsentiert, sage ich mal. Da muss eigentlich doch mehr Bewegung kommen.
Mehr Bewegung auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass es seine Zeit braucht. Es bringt nichts meines Erachtens, da mit der Brechstange irgendwie zu agieren, sondern wichtig ist meines Erachtens auch erstmal, dass das Thema überhaupt vorkommt. Also die Sichtbarkeit auch hier ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann braucht es einfach Menschen, die mit Herzblut und Engagement daran gehen, die aber auch unterstützt werden. Das liebe Geld spielt natürlich auch ganz klar eine Rolle. Ohne das Geld funktioniert es nicht. Aber zum Beispiel auf UEFA-Ebene hat man jetzt den Etat auch für den Frauenbereich verdoppelt. Hört sich jetzt erstmal wahnsinnig toll an, aber ist immer die Frage, wo kommt man her?
Zwei Kaffeesätze.
Genau, jetzt gibt es das Doppelte. Ja, aber dass es überhaupt erhöht wird, ich glaube, das ist schon ein starkes Signal. Und wenn wir nächstes Jahr die Europameisterschaft in London haben, dann wird das auch nochmal ein super Highlight. Und dann kann man mal sehen, was das alles bewirken kann, welche Begeisterung da vor allen Dingen auch ist.
Ja, da sind wir schon wieder fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Es kommt die berühmte Abschlussrunde von Herrn Herrendorf. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Christian.
Funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Sie kriegen eine Frage, zwei Antworten, dürfen sich eine von beiden aussuchen, beide aussuchen oder eine neue Antwort finden. Also das Maximum an Möglichkeiten, was wir Ihnen bieten können. Super. Wenn Sie nicht Fußballerin geworden wären, sondern in einer Ihrer anderen Sportarten Profi geworden wären, wäre das eher im Tennis oder eher in der Leichtathletik gewesen?
Im Tennis, würde ich ganz klar sagen.
Welcher Typ Verteidigerin waren Sie? Eher die elegante Abgerätscherin oder eher die rustikalere Abräumerin?
Die rustikalere Variante, definitiv.
Was war in der jüngeren Vergangenheit das wichtigste Sportereignis hier in Düsseldorf? Die Tour de France oder der Skiweltcup am Rheinufer?
Die Tour de France.
Und welche der neuen Sportarten, es gibt ja einige, die Düsseldorf hier auch anbietet, die man nicht so kennt, würden Sie interessierten Menschen empfehlen? Eher Beachhandball oder eher 3x3 Basketball? Oder 3x3 heißt es, glaube ich. Ne?
Ach, das ist ganz schwierig. Da entweder oder.
Unterbrechen. Was ist denn 3x?
Also es ist, kennt man noch vom Streetball vielleicht ein bisschen. Also 3 gegen 3 spielen.
3 gegen 3.
Genau. Aber das muss ich sagen, das ist nicht nur eine Trendsportart, sie ist ja auch olympisch inzwischen. Aber ob jetzt welches von beiden zu bevorzugen wäre, könnte ich nicht sagen, weil die sind zu verschieden und bieten unterschiedliche Vorzüge.
Aber beide sind sehr unterhaltsam.
Definitiv. Ja. Sie kommen sehr gut an, nicht nur bei denen, die diesen Sport ausüben, sondern auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.
Dann gehen wir uns beides nächsten Sommer angucken.
Ja, definitiv.
Wenn der MSV Duisburg und Fortuna gegeneinander spielen, sind Sie dann für eine von beiden Mannschaften oder hoffen Sie auf ein Unentschieden? Ich habe aber aus dem vorhin, was Sie gesagt haben, entnommen, dass der MSV Duisburg Ihnen gar nicht so am Herzen ist, wie der FCR Duisburg wahrscheinlich.
Ja, nee, also ich sag mal, ich bin da fußballtechnisch schon immer neutral gewesen. Also ich habe mich nie selbst als Fan von irgendeiner Mannschaft bezeichnet. Da geht es eher um die Leidenschaft für den Sport und wenn ich ein gutes Spiel sehe, ist es mir egal, wer dann letztendlich gewinnt. Darf man ja vielleicht gar nicht sagen, aber ich erfreue mich auch an der Begeisterung von anderen.
Das ist eine schöne Haltung. Ich wünschte, ich hätte die.
Ja, damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast, Sportamtsleiterin Eva Kulott, unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runde vom Podcast Studio NRW, dem Interpreten des Jungeslied Mayo Velvo und alle Folgen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf der Facebook-Seite und jetzt Mats ab für das Jungeslied.
Nirgends ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung. Strahlt jordne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi letzte song, als ne Düsseldorfer Jung. Wo ich froh mi letzte song, als ne Düsseldorfer Jung. Dat Liedje war so nett, wat min Mam gesonge het, wenn ich op ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung. Wenn ich op ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.